der möchte einen Kinoabend, der möchte einen Club, der möchte genau das machen, was die anderen 16, 17, 18-Jährigen auch machen. Oder Schulbesuch, der für viele Kinder so schwierig bis fast unmöglich ist. Also diese Teilhabe an alledem, was wir einem gesunden Kind und Jugendlichen selbstverständlich zugestehen, das macht die Lebensqualität aus.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea.
Hallo Eva. Wir befinden uns beide an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen. Und heute sind wir wieder mal nicht zu zweit, sondern zu dritt. Heute freuen wir uns, Martina Kronberger bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Martina.
Hallo liebe Lea.
Ja, Martina, magst du dich einfach mal selbst kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Martina Kronberger-Vollenhofer. Ich bin Kinderärztin, an sich viele, viele Jahre Kinderhämato-Onkologin am St. Anna Kinderspital gewesen und habe mich dort auf der Onkologie immer um die Nebenschauplätze der Onkologie gekümmert von Anfang an. Das war die Ernährung, das waren die Schmerzen, das war die Begleitung der ganzen Familie und auch mit dem Blick auf die Geschwister. Und das war dann dadurch irgendwie auch das Begleiten, wenn es nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Also wenn die Kinder und die Kinderonkologie unterscheidet sich ja von der Erwachsenenonkologie schon maßgeblich. Es werden ja 80% der Kinder heute wirklich langfristig geheilt und gesund. Und trotzdem heißt das aber, dass von 5 erkrankten Kindern eines nicht gesund wird und auch versterben wird. Und da war mein Blick und mein Herz und meine Zuwendung irgendwie immer bei diesen Familien. Das war nicht geplant, das hat sich wirklich so ergeben. Und wir haben dann im St. Anna Kinderspital auch den sogenannten externen onkologischen Pflegedienst aufgebaut. Das sind also sehr erfahrene, diplomierte Pflegepersonen zu den Kindern nach Hause gefahren, wenn die dann auch mal zu Hause sein konnten und durften. Und das hat einen entscheidenden Unterschied gemacht. Nicht für jede Blutbildkontrolle, nicht für jeden Verbandwechsel, nicht für jede Therapieentscheidung wieder ins Auto und wieder den langen Weg oft ins Spital und dort den ganzen Tag sitzen, sondern zu Hause sein zu können. Und das haben wir dann natürlich vor allem den Kindern auch angeboten, deren Zeit wirklich knapp war und wo wir gewusst haben, die wären nicht mehr gesund und die wollen vielleicht oder ganz sicher ganz viel Zeit mit ihrer Familie, mit ihren Geschwistern zu Hause verbringen und auch zu Hause sterben. Und ja, das haben wir dann viele Jahre mit begleitet. Und dann war schon so ein bisschen, da wird einmal eine Mutter zu mir gesagt, ich wünschte, wo das Kind nicht krebserkrankt war, ich wünschte, mein Kind hätte Krebs, weil dann hätte ich sehr viel mehr Unterstützung, als ich bei meinem Kind mit einer Erkrankung, ich weiß nicht mehr, welche das war, aber die nicht so im Blickpunkt auch der Öffentlichkeit und damit auch nicht so im Blickpunkt der Versorgungsstrukturen steht. Das hat mich schon nachdenklich gemacht und so im Zuge meiner Palliativausbildungen, die ich mir dann damals noch zusammengestoppelt habe in Deutschland und da ist noch gar nicht so viel gegeben und dann gesehen habe, aha, da gibt's was, da gibt's für viele andere Erkrankungen, da gibt's Angebote, Großbritannien natürlich, in Polen, in Deutschland. Und dann ist so eine Idee gereift und dann war ich aber so eine leidenschaftliche Kinderonkologin, dass ich mir da nie, ehrlich gesagt, geträumt hätte, da selber etwas dann auf die Beine zu stellen. Aber das hat sich dann, wie es so manchmal im Leben ist, so ergeben. Und ich habe dann vor 11 Jahren die Möglichkeit gehabt, ein mobiles Kinderpalliativteam aufzubauen, rein spendenfinanziert. Wir waren zu zweit und probieren wir das einmal. Mein Chef im St. Anna hat mich sehr unterstützt, hat mich karenziert. Und hat mir somit einerseits die wirtschaftliche Entscheidung ein bisschen leichter gemacht, ja, mit Familie und allem da so in ein spendenfinanziertes Angebot zu gehen, wo man nicht weiß, wird das angenommen, wer wird das eigentlich dann auch unterstützen. Ja, und heute, 11 Jahre später, mein großes Team mit
sehr prominent, muss man auch sagen. Man kennt euch in ganz Österreich und darüber hinaus. Ja, ja. Momo.
Momo, das Kinderpalliativzentrum, genau. Und es hat sich wirklich, also diese Vorstellung, dass wir da anderen Familien mit unterschiedlichsten Diagnosen und Erkrankungen der Kinder und natürlich der unterschiedlichsten Herkunft, dass wir denen sehr niederschwellig als Angebot, aber sehr professionell als Ausbildung, als Mitarbeiter dann bei uns auch arbeiten. Also dass wir wirklich eben Familien erreichen uns ganz leicht. Es gibt keine Wartelisten. Wir schauen, wofür sind wir zuständig, wofür ist auch jemand anderer zuständig.
Keine Wartelisten bedeutet, ihr könnt schnell einsetzen.
Wir steigen schnell ein. Wir schätzen aber auch das natürlich auch ab. Also Familien, die sich an uns wenden und sagen, puh, jetzt haben wir uns das wirklich schon fast jahrelang überlegt, ob wir die Unterstützung brauchen. Und ich glaube, wir brauchen sie jetzt wirklich. Und auf das können wir dann nachher noch eingehen. Jahrelang klingt ein bisschen komisch bei Palliativcare, ist aber bei den Kindern und bei den Jugendlichen sehr, sehr üblich. Da kann man dann sagen, also wenn das jetzt noch 2 Wochen dauert, dass wir einsteigen, ist das kein Malheur für die Familie. Aber es gibt tatsächlich auch Kinder, wenn die bei uns angemeldet werden, haben die wirklich ganz wenig Zeit. Und da steigen wir in der Sekunde dann auch ein.
Und weil du vorhin gesagt hast, dass mit den Krebserkrankungen, es gibt sogar einen Cartoon, wo es heißt, wo kann ich Krebs bekommen, damit ich Palliative Care bekommen kann. Wie ist da bei euch der Anteil der Kinder, die ihr betreut, mit Krebserkrankungen im Vergleich zu jenen mit anderen chronischen Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, neurologischen Erkrankungen?
Also es ist ein kleiner Anteil. Er ist bei uns ein bisschen höher, als er so in der Literatur beschrieben ist, weil wir alle Kinder eigentlich aus dem St. Anna Kinderspital, die in Wien leben, betreuen und nahezu alle Kinder auch hier aus dem AKH. Also wir haben fast alle Kinder, die unsere Betreuung brauchen und die in Wien leben, betreuen wir. Aber es ist ein Anteil ungefähr von 10-12%. Ja, also jedes 10. Kind hat eine onkologische Diagnose und alle anderen Kinder haben, wie du schon erwähnt hast, Stoffwechselerkrankungen, Syndrome, neuromuskuläre Erkrankungen, auch Kinder, gar nicht so wenige, nach Unfällen, Ertrinkungsunfälle, Autounfälle, Fensterstürze, die das wohl überleben, aber mit ganz schweren Beeinträchtigungen überleben, von denen sie nicht mehr gesund werden und die dann einfach das Leben der Familien sehr auf den Kopf stellt. Ja.
Und daraus resultiert dann auch, dass ihr die Kinder oft länger betreut, ja, wie du vorher schon gesagt hast.
Genau, also die Definition der Palliative Care bei Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist immer die lebensverkürzende Erkrankung. Und lebensverkürzend heißt, die haben nicht die Lebenserwartung, die wir allen Kindern gerne zugestehen, sondern die werden in frühen Jahren sterben. Aber diese frühen Jahre sind manchmal wirklich sehr kurz gedacht und wir betreuen aber immer noch, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Kinder von Anfang an, also seit 11 Jahren. Und also es ist durchaus so, dass Palliativcare bei Kindern Wochen, Monate und sehr oft auch Jahre bedeutet.
Und der Name Momo, kommt das von Momo von Michael Ende?
Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich das Buch, ich glaube, es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das Buch, das sehr viel abbildet von dem, um was es im Palliativcare geht. Es ist ja das Buch, um die gestohlene Zeit geht. Es geht um die Momo, die eine gute Zuhörerin ist, die so das Gefühl hat, allein durch ihr Dasein und an der Seite von Menschen sein und zuzuhören, kann sie einen Beitrag einfach leisten für die Lebensqualität der Menschen. Und um Zeit geht's in unserem Bereich immer und um gute Zeit und um Zuhören. Und ja, und dann haben wir den Nachlassverwalter von Michael Ende angefragt und der,
ja, wirklich?
Ja, ob wir den Namen verwenden dürfen, und der hat uns das genehmigt, und was uns sehr gefreut hat, und das passt wahnsinnig gut einfach. Und die Cassiopeia, die ja die Schildkröte in diesem Buch ist und die Freundin dann auch ist.
Wo auf dem Panzer manchmal Sachen erscheinen.
Sachen erscheinen und diese Schildkröte, die ja so alle Altersgruppen anspricht, ja, die ist auch so ein bisschen unser in unserem Logo findet man sie und die begleitet uns und irgendwie ein feines Tier. Und das ist ja so ein bisschen ein Spagat, den wir schon generell in der Kinderheilkunde, sie heißt ja immer Kinderheilkunde und Kinderärzte, aber eigentlich sind wir ja für die ganz frisch Geborenen bis zum 18. Geburtstag zuständig. Und das ist schon eine Zeitspanne, wo es ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ganz unterschiedliche auch Herangehensweisen geht, wo ein Dreijähriger braucht was anderes als ein Säugling und ein 18-Jähriger braucht was anderes als ein 10-Jähriger.
So viel Entwicklung auch in dieser Zeit stattfindet.
Und darum hat man ja immer auch so diesen Blick, wie gestaltet man Räumlichkeiten, dass sich dort ein 5-Jähriger genauso wohlfühlt wie ein Jugendlicher. Und nicht der eine das Gefühl hat, hat gar nichts mit mir als Kind zu tun und der andere sagt, das ist so kindisch, das passt gar nicht. Und da hat sich eben auch diese Schildkröte so gut gefunden, weil die spricht wirklich jede Altersgruppe an. Ja, es ist nicht der Teddybär für die Kleinen, sondern das ist wirklich ein gutes Tier, mit viel Symbolkraft auch.
Bei dir selber, als du in der Volksschule warst, hattest du da einen Berufswunsch? Was wolltest du werden?
In der Volksschule wusste ich es noch gar nicht. Aber dann wollte ich eigentlich, also ich komme aus einer Ärztefamilie und das war nie in meinem Blick. Nie. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe nicht einmal gesagt, das werde ich nicht, sondern das war kein Gedanke für mich wert. Wollte immer ein bisschen so in die Künste und da war immer so ein bisschen gependelt zwischen Architektur oder Theater, Regie. Ja, so, das waren so, das könnte es werden und dann habe ich gefunden, in Mathe bin ich immer schlechter geworden und die TU, das wird vielleicht ein bisschen schwierig, also ist es immer mehr die Regie geworden und dann habe ich gedacht, ja, da war ich dann irgendwie im Reinhard-Seminar und da werde ich die große Regisseurin werden und das hätte mir sehr, sehr getaugt und habe dann mit Theaterwissenschaften und Publizistik zu studieren begonnen, um mich da ein bisschen vorzubereiten auf Aufnahmeprüfungen und ja, und dann ist halt das Leben spielt dann so, wie es halt spielt. Dann ist mir das plötzlich sehr, sehr selbstverliebt plötzlich vorgekommen. Also so, ich habe das Gefühl gehabt, das wird nicht so mein Weg, das muss mehr so an den Menschen sein. Und habe ich in vielen Organisationen ehrenamtlich mitgearbeitet und bin dann am Rosenhügel damals hängen geblieben.
Da müssen wir dazu sagen,
Kinderabteilung. Der Rosenhügel ist ein neurologisches Krankenhaus und es war damals ein sehr renommierter Kinderneurologe, der Professor Andreas Rett, nachdem sogar ein Syndrom ja benannt ist. Der Vater von der Barbara Rett, genau. Und der hat dort eine Abteilung für Kinder und Jugendliche gegründet und auch Abteilungen, wo die gelebt und gewohnt haben, wie so Wohngemeinschaften. Und da habe ich mitgearbeitet und da habe ich dann mit einer Psychologin und mit einem Kinderarzt sehr viele Gespräche geführt, weil es für mich dann irgendwie plötzlich klar war, in die Richtung muss das irgendwie gehen. Und der Kinderarzt damals hat gemeint, ich soll Psychologie machen, das ist familienfreundlicher. Die Psychologin hat gesagt, mach unbedingt Medizin, da kannst du mehr bewegen. Und irgendwie ist es dann die Medizin geworden. Das war dann eine ziemliche Horuck-Entscheidung und ja, die ich nie bereut habe. Und ich konsumiere die Künste weiterhin und interessiere mich sehr für Architektur und sehr für Literatur und sehr für Theater als Konsumentin und genau, und bin, glaube ich, am richtigen Ort gelandet.
Bist du in die Heilkunst dann gegangen?
Bin dann in die Heilkunst gegangen, genau.
Das heißt ja, Ärztliche sind künstlerisches Personal immer noch. Und ich glaube, das haben viele Palliativis so an sich, dass sie auch Interesse haben generell an Kultur, Kunst, Philosophie, Literatur, weil das Leben da dran hängt. Ja. Und ich glaube, wenn du Palliative Care machst, dann bist du halt wirklich ganz nah am Leben. Und du hörst sicher oft als Kinderpalliativmedizinerin und ich glaube auch wir, die Lea und ich, haben das schon ab und zu ausgesprochen, das könnten wir nicht. Ja, wie gehst. Kannst du das überhaupt noch hören? Weil wir können ja auch schon nicht mehr hören, dass alle sagen, Palliative Care, was stimmt mit dir nicht? Aber bei Kindern kriegt es noch einmal einen anderen Charakter. Ja. Was antwortest du dann darauf oder wie gehst du damit um?
Ja, also es ist wirklich eine die nervigste Frage, weil man auch nicht diese eine, also ich suche immer noch nach dieser einen knackigen Antwort, ja. Außer man rotzt irgendwas hin, das will man ja auch nicht, man würde es ja wirklich gerne erklären. Die zweite Frage, die genauso arg ist, ist, gerade du, wo du so lustig bist, bist in so einem traurigen Bereich, ja. Bist doch so ein fröhlicher Mensch und wieso bist du in so einem traurigen Bereich? Ja, als ob das ein Ausschluss wäre irgendwie, ja. Und also was ich schon immer antworte, ist, dass ich jetzt für mich so am richtigen, dass ich wahnsinnig viel Glück auch gehabt in meinen Entscheidungen, ja. Das war so, nichts war geplant und trotzdem ist es für mich sehr gut entstanden und für mich ist die Palliativ, also für mich ist generell diese, das war schon auf der Onkologie so, das ist auch jetzt in der Palliativbetreuung so, dass ich dieses Familien zu begleiten in Phasen, die wirklich schwer sind und wo ganz viele Leute wegschauen. Das ist vielleicht dieser Punkt, ja. Ich habe halt einfach die Entscheidung getroffen, dort, wo viele wegschauen.
Bis sie es brauchen, schauen sie weg, muss man genau, auch sagen. Ja.
Genau. Dort einfach hinzuschauen und nicht nur hinzuschauen, sondern zu sagen, ich kann da auch was tun. Ich kann jetzt nicht Schicksale und nicht Erkrankungen völlig umdrehen. Das würden wir auch alle immer gerne tun. Das können wir nicht. Aber wir können dranbleiben. Wir können da sein und wir können sagen, wo kann man was verbessern, dass ihr nicht alleine seid, dass Symptome kontrolliert werden, dass wir Schmerzen sehen und auch lindern können, dass wir pädagogische Einrichtungen, andere, also dass wir Dinge möglich machen, dass wir es vielleicht möglich machen, dass auch einmal ein Urlaub zustande kommen kann, dass wir das Leben nicht nur mit diesem Blick auf die Krankheit versehen, sondern genau darauf, dass es neben der Krankheit auch so viel Kind und Familie gibt und auch dort den Blick hinwenden. Und das hören wir von Familien oft, dass sie sagen, oh, jetzt haben wir uns gefürchtet vor dem Palliativteam, aber ihr seid die Ersten, die nicht dauernd über Sterben reden. Mhm. Das Sterben ist da, das ist in den Familien, die Krankheit ist da. Es gibt urviele schwierige Entscheidungen, viele schwierige Gespräche, viele schwierige Phasen, traurige Phasen. Aber es gibt genau das Gegenteil auch und da können wir Einfluss drauf nehmen. Da können wir stärken und stützen in unterschiedlichen, also ich als Ärztin, aber die Pflegenden aus ihrer Profession heraus und die vielen anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Die Arbeit, die Psychologie, die ganzen Therapeutinnen, das ehrenamtliche Team. Und da ist so viel möglich und so viel Fröhlichkeit und so viel Leben auch wieder möglich. Und das gibt dann Kraft, da weiterzumachen.
Du hast, glaube ich, mal erzählt, dass eine Freundin, ich weiß nicht, ob es eine Freundin von dir war oder eine Kollegin, gesagt hat, sie würde sich wünschen, dass jeder Palliativbehandlung bekommt, weil das die beste Behandlung ist, die es gibt. Ja, das habe ich mir gemerkt.
Ja, genau. Und das denke ich mir ganz oft, dass das stimmt, weil wir haben diesen umfassenden Blick und wir schauen so auf dieses Ganze und nicht nur auf das eine Organ oder auf das eine Problem, sondern wir dürfen immer unseren Blick so weiten, ja, und umfassend behandeln. Und und das ist etwas, was ich, also das hat eine Kollegin gesagt und was ich aber so in anderen Worten immer wieder auch höre, ja, wie gut das ist, so als Mensch und als Familie gesehen zu werden. Und da dürfen wir natürlich uns die Zeit nehmen. Das muss man schon auch immer sagen. Also ich sitze jetzt nicht in einer Spitalsambulanz, ich sitze auch nicht in der Kassenorte und muss dort 80 Kinder mit ihren Müttern, Vätern, Großmüttern, Geschwistern durchschleusen und ganz viele schnelle Entscheidungen treffen. Und sondern da haben wir in unserem Feld schon den Luxus, auch wenn wir wirklich oft sehr viel zu tun haben mittlerweile, uns die Zeit, die die Familien brauchen und die wir auch für die Familie brauchen, dass wir uns die nehmen dürfen. Und das ist das, was ich vielleicht auch extrem schätze. Ich mache keine Fließbandmedizin, sondern ich darf mir einfach Zeit nehmen. Ja. Und das tut, glaube ich, das tut beiden Seiten gut. Und warum wir eben dann zusammenkommen, die Familien, das kranke Kind und wir, das ist natürlich nicht erfreulich, aber man kann dann viele Räume und viele Zeiten und viele Situationen schaffen, wo es sehr wohl sehr erfreulich wird.
Und wie schaut jetzt so, gibt es einen klassischen Arbeitstag oder ist es jeden Tag ganz anders? Und
ja, das ist auch schön, weil es wirklich jeden Tag ganz anders ist und weil ich, also ich jetzt so ganz persönlich neben der Versorgung und Betreuung von den Kindern auch das unser Team eben leite und auch strategisch und auch Leitungsthemen und auch wirtschaftliche Themen natürlich habe, was ich durchaus auch ganz spannend finde, solange es in einem überschaubaren kleineren Rahmen eben bleibt. Aber es ist sehr unterschiedlich. Also es ist einerseits, dass wir die Kinder, die wir betreuen, zu Hause besuchen. Und das ist jetzt nicht über praktisch, also ich habe jetzt nicht einen Termin, der schon weiß, wo ich im November Hausbesuche mache, sondern das fühlt sich meistens so in der Woche vorher, fühlen sich diese Termine. Manchmal fühlt sich dann auch am Abend, ich sage, da bin ich in der Nähe, da fahre ich auch vorbei oder da geht es dem Kind nicht so gut, dann kommt man natürlich schneller und ist früher dort. Das ist so der eine Teil und das machen wir oft zu zweit. Also wir versuchen dann oft zu Hausbesuche, je nachdem, was notwendig ist. Da fährt dann eine Ärztin mit der Physiotherapeutin, wenn man zum Beispiel Hilfsmittelversorgung oder Atemphysiotherapie oder so braucht. Oder es fährt die Pflege mit der Sozialarbeiterin. Also da schauen wir immer so, dass wir, gibt's irgendwelche überschneidenden Themen auch, die wir gut gleich vor Ort besprechen können. Also das ist so dieses Kapitel Hausbesuche. Und für Kinder, denen es sehr schlecht geht und für Kinder auch, die in ihrem Sterbeprozess oder wo das Sterben durchaus jetzt auch daherkommen könnte, da haben wir dann rund um die Uhr und auch am Wochenende Bereitschaften, wo wir dann auch am Wochenende oder in der Nacht einmal hinfahren, natürlich, wenn sie das brauchen. Und der zweite Teil ist, wenn wir Kinder kennenlernen sollen, also wenn die angemeldet werden, dass wir sehr oft in den Spitälern, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind eigentlich alle Spitäler in Wien, dass wir da hinfahren zu gemeinsamen Gesprächen, dass wir dort mit den Eltern sprechen, mit den Kollegen sprechen, dass man auch so eine Übergabe macht, dass man überhaupt einmal schaut, was braucht's, dass ein Kind erstmalig vielleicht nach der Diagnose nach Hause gehen kann. Da bieten wir dann auch immer an, dass wir mit den Eltern vor der Entlassung mal nach Hause gehen, mit der Physiotherapeutin, mit der Pflege, mit uns, dass wir ein bisschen schauen, wie kann man sich einrichten, wenn ein heimbeatmetes Kind, das vielleicht auch noch einen Rollstuhl braucht, wie, oder eine computergestützte Kommunikation. Also, wie geht das? Die Räumlichkeiten zu Hause sind ja oft recht beengt. Wie kann man ein Badezimmer adaptieren, dass die Pflege gut stattfinden kann? Also, da braucht es ja viel Planung. Das machen wir natürlich auch. Dann gibt's oft einmal auch einfach wirklich Beratungen in Spitälern, wo wir durchaus für Schmerztherapie oder für ein Ethikkonsil angerufen werden. All das ist aber natürlich immer kurzfristig, das weiß man nicht von langer Hand. Das heißt, das weiß ich oft heute noch gar nicht, dass ich übermorgen irgendwo bin und eine Familie und eine ganz neue Situation kennenlerne. Und dann haben wir auch noch eine tagesstationäre Einrichtung jetzt seit November letzten Jahres, den Momo-Zeitraum, wo wir Kinder, die erkrankten Kinder zur Entlastung tageweise bei uns haben, wo wir die Geschwister in den Geschwistergruppen wochenweise die kleineren und auch die größeren bei uns haben, wo wir einen Elterntreff haben, wo sich Eltern treffen können und austauschen oder wo bestimmte Therapieangebote oder Fragestellungen und so, ja, das ist ein Thema, das beschäftigt so viele Eltern, da ist dann eine Kollegin und dann kommt man zu Kaffee und Kuchen und es hören ein paar Eltern gemeinsam zu dem Thema ein bisschen einen Input oder können sich auch untereinander austauschen. Manchmal haben auch Eltern ganz gute Ideen oder Erfahrungen und teilen das mit den anderen. Also das haben wir so recht offen. Und genau, und das sind so, würde ich sagen, aus meiner medizinischen Perspektive so diese 3 bis 4 Themen, Hausbesuche, das Tagesstationäre, wo wir auch eine Ordination haben, wenn es da irgendwelche medizinisch, wirklich rein medizinischen und pflegerischen Themen gibt, und die Beratung und das Kennenlernen in den Spitälern oder in anderen Einrichtungen. Und dann kooperieren wir auch noch jetzt hier in Wien mit dem Kinderdomizil Fridolina, das da beim Haus der Barmherzigkeit auch letztes Jahr aufgemacht hat. Und da machen wir einmal in der Woche, unterstützen wir da mit ärztlicher Visite und es sind ja auch viele Kinder von uns dort und Entlastungsaufenthalten wochenweise und genau, da sind wir auch noch.
Dort gibt es einen eigenen Raum, wo Eingriffe stattfinden, also Blutabnahmen und Untersuchungen, Eingriffe, damit die Kinder nicht in ihren Zimmern diese Eingriffe haben. Ja. Das habe ich toll gefunden.
Ja, genau.
Wenn du einen Wunsch frei hättest für die Kinderpalliativ-Care oder für die Kinderpalliativwelt, welcher Wunsch fällt dir da als erstes ein?
Ich glaube, der Wunsch wäre, dass diesen Familien und diesen Kindern mit weniger Angst und weniger Vorbehalt begegnet würde. Also man fürchtet sich ein bisschen vor den Kindern oder vor, vielleicht nicht vor den Kindern, das ist ein Blödsinn. Man fürchtet sich nicht vor den Kindern, man fürchtet sich vor der Begegnung mit den Familien und zwar so als Gesellschaft. Das fängt manchmal sogar in den Schulen und Kindergärten an, aber das setzt sich in den Nachbarschaften und in unserer Gesellschaft überall eigentlich fort, weil man es, glaube ich, wirklich verlernt hat, diesen natürlichen Umgang und nichts anderes, glaube ich, würden sich diese Familien wünschen, ein natürlicher Umgang. Wenn ich eine Frage habe, darf ich auch die Frage stellen. Ich darf auch sagen, was hast du oder was hat ihr Kind? Aber dieses Hinschauen, Wegschauen, auf die andere Straßenseite gehen, gar nicht wissen, wie man damit umgeht, das führt nach wie vor zu einer großen Isolation dieser Familien. Und da würde ich mir wünschen, dass man, es gibt ja Länder, die uns das durchaus vorführen, dass das gut funktioniert, dass man Menschen mit Krankheiten, Menschen mit Behinderungen, dass man die genauso als einen Teil unserer Gesellschaft ansieht und nicht als Randgruppe. Das würde ich mir wünschen. Und dann wird wahrscheinlich vieles in der Entwicklung und in der, dann brauchen wir so Begriffe wie Inklusion und Integration. Es ist so schade, dass wir ständig solche Begriffe auch brauchen. Ich würde mir wünschen, dass das selbstverständlicher wäre.
Also ein Begriff in der Palliativcare ist ja immer die Lebensqualität. Was bedeutet für dich Lebensqualität?
Ich glaube, genau das Gleiche. Das wiederholt sich vielleicht fast ein bisschen. Diese Teilhabe am Leben und die Kinder, die uns das, die mit uns kommunizieren können. Können ja nicht alle, entweder weil sie zu klein sind oder weil sie kognitiv gar nicht in der Lage sind, verbal sich mitteilen zu können, wo wir halt vieles fühlen und erraten und wahrnehmen müssen. Aber die wollen alle so gerne diese Teilhabe am Leben und das wird ihnen wirklich, wirklich schwer gemacht. Wir sind gerade dabei, unsere Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die genau das wollen, was alle anderen 16-, 17-, 18-Jährigen machen. Gestern war ein 16-Jähriger bei mir, sich vorstellen und der, habe ich dann ein Wasser angeboten, weil ich das Gefühl gehabt habe, er hat Durst und dann hat er irgendwie so die Augen verdreht und ich habe nur einen Scherz eigentlich machen wollen und habe gesagt, es tut mir leid, bei uns gibt's vor 17 Uhr nur Wasser, das Bier wird erst nach 17 Uhr ausgeschenkt und dann hat er so zu lachen begonnen und die Mutter hat gesagt, da haben sie jetzt seine Gedanken gelesen. Ja, kein Bier vor vier, ja. Kein Prosecco vor fünf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und dann habe ich ihn so gefragt, die Mutter hat übersetzt, er hat gut mit uns reden können, aber man muss sich ein bisschen einhören. Und der will genau das, Teilhabe am Leben. Der will ohne Mama raus, der möchte mit Gleichaltrigen zusammen sein, der möchte einen Kinoabend, der möchte einen Club, der möchte genau das machen, was die anderen 16, 17, 18-Jährigen auch machen. Oder Schulbesuch, der für viele Kinder so schwierig bis fast unmöglich ist. Also diese Teilhabe an alledem, was wir einem gesunden Kind und Jugendlichen selbstverständlich zugestehen, das macht die Lebensqualität aus. Und dann natürlich in diesen Sonderformen, wenn die Schmerzen haben, dass man die Schmerzen als Schmerzen wahrnimmt, was gar nicht so einfach ist bei den Kindern oft, die wir betreuen, weil die nicht wegen der Schmerzen zu uns kommen, sondern wir merken dann, könnte irgendwas nicht passen und dann muss man vielleicht auch dran denken, dass es Schmerzen sind, dass wir natürlich bestimmte Hilfsmittel, bestimmte Versorgungen, bestimmte Mobilität, Kommunikation, da hat halt jedes Kind ein anderes Thema. Das hat auch viel mit Lebensqualität zu tun. Aber ich glaube, zu beginnen sollte man wirklich damit, dass man sagt, was kann man tun, dass diese ganze Familie nämlich, dass Eltern berufstätig sein können, dass Kinder Teilhabe haben, dass Geschwister eine nicht pflegende Angehörige sind, die in den Sommerferien einen Dienstplan zu erfüllen haben, weil sonst das System zusammenbricht, ja, wenn die Schule für das schwerbehinderte Kind nicht funktioniert. Das haben wir alles. Wir haben Dienstpläne, da geht die Mutter arbeiten am Vormittag und der maturiert hat, ist nicht auf der Matura-Reise, sondern der hat Schicht. Und dass die überhaupt, die Geschwister, auch Möglichkeit haben, sich selber zu entwickeln, ja, und auch ihren eigenen Weg und auch Teilhabe haben, dass die auch einmal einen Geburtstag feiern können. Also das sind so völlig banale Dinge für uns, ja, und das ist für diese Familien oft unglaublich. Und dann hörst du Sätze, versucht das immer in Sätze zu packen, dass einmal eine Mutter bei uns, wo wir dann auf das Kind aufgepasst haben, einen Kaffee bekommen hat und dann hat eine Ehrenamtliche mit ihr geplaudert und sie hat gesagt, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin zum ersten Mal seit 10 Jahren in einem Kaffeehaus, weil das gar nicht möglich ist. Ja, jede Minute ist gefüllt mit etwas, was zu tun ist. Das ist ist die Lebensqualität und ich glaube, darum ist es wirklich wichtig, dass wir da dran, dass wir da wirklich dran arbeiten und schauen. Und da schließt sich die eine Frage mit der anderen. Und wenn Nachbarn plötzlich keine Berührungsängste hätten und einmal sagen, da stelle ich jetzt einmal einen Topf Suppe vor die Türe und vielleicht hat man dann auch Zeit, weil man nicht die Suppe kochen muss, mal kurz für sich, das wäre schon so was Einfaches, ganz simpel. Ja. Das haben wir ein bisschen verloren und ist im städtischen Bereich durchaus schwieriger natürlich als im ländlichen, muss man auch sagen.
Wollen wir zu den großen Fragen kommen? Wir haben immer diese Fragen, die so ein bisschen persönlicher sind. Mhm. Wir versuchen immer, unsere Patienten die Tschotschinow-Frage zu stellen. Und diese stellen wir auch immer unseren Gästen gerne. Was müssten wir über dich als Patientin wissen, um dich bestmöglich betreuen zu können?
Dass mir die Wahrheit gut zumutbar ist und dass ich das Lachen nicht verlieren möchte.
Wenn du selber, wo du ja doch auf der anderen Seite stehst, aber wir stehen ja alle auch zugleich auf der einen und auf der anderen Seite, wenn du an Sterben und Tod denkst, was löst das bei dir aus?
Es ist nach wie vor eine ganz große Unbekannte. Man hat immer so das Gefühl, man war schon oft dabei und man hat schon oft begleiten dürfen und ich habe so das Gefühl, die Fragen werden manchmal größer, es ist immer ja anders und also es lässt mich absolut nicht unberührt, gar nicht unberührt, ja. Also ich hadere sehr wohl, ja. Mit dem Sterben, mit dem Tod. Ich hadere natürlich bei meinen Patienten auch, weil sie natürlich in einem Alter sind, wo man sich ja damit normalerweise nicht auseinandersetzen sollte. Natürlich musste ich auch schon im Familien- und Freundeskreis immer wieder Abschied nehmen. Und das ist, wenn man dann persönlich berührt, ist immer was völlig anderes. Immer was völlig anderes. Man ist dann nicht der Profi, der ich weiß, wie es geht. Finde ich auch sehr gut, ja. Aber es ist ein großes Fragezeichen. Gar nicht so sehr dieses Sterben, sondern dieses Danach, das mich schon sehr beschäftigt, auf das ich keine Antwort habe, auf das ich von Patienten schon manchmal auch Bilder mitbekommen habe, ja. Die ich dann immer so in mir bewahre auch. Und wo ich schon, je älter ich wäre, umso lieber wäre es mir, wenn es ein danach gäbe. Und ich aber gar kein Bild natürlich davon haben kann. Ja. Und das nicht so tröstlich ist, mir vorzustellen, es gibt kein danach. Aber das hat, glaube ich, viel mit den Beziehungen zu tun, um die es ja geht. Also es geht ja nicht darum, dass man dann so, wie man jetzt lebt, weiterleben möchte, sondern ich glaube, es geht um diese Beziehungen, von denen man, die einem wichtig sind und von denen man sich nicht vorstellen möchte, dass dann diese Beziehung, wenn man selber auch mal nicht mehr ist, dass dann, dass es diese Menschen und diese Beziehungen nicht gibt. Das ist ein komischer Gedanke für mich, ja.
Und die Kinder, sprechen die mit dir, mit euch über den Tod, über das Sterben?
Nicht, also gar nicht alle, aber immer wieder, immer wieder. Und das ist ja natürlich sehr altersabhängig, ja. Also es gibt dann schon die Jugendlichen, die sehr hadern und die sehr auch in dieser Ungerechtigkeit verfangen sind, die es ja ist. Die Freunde gehen auf die Partys, haben ihre ersten sexuellen und sonstigen Erfahrungen, lösen sich von den Eltern und du wirst immer näher eigentlich dem Elternhaus und hast das alles nicht und wirst es vielleicht gar nie haben. Also dieses Hadern gibt es natürlich auch, aber es gibt auch dieses Versöhnliche. Also wir haben dann, es ist halt, es stirbt jeder so, wie er natürlich ist und auch wie er Zeit hatte, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen. Und diese jungen, auch gerade onkologischen Patienten, die ja gut mit uns auch dann kommunizieren können darüber und vielleicht auch einen Prozess durchlaufen sind, dann schon uns fast trösten manchmal und die Eltern trösten. Ja. Sehr groß auch und sehr, sehr stark. Was ich so mitnehme, ist, dass wir, und deswegen glaube ich, nehme ich einfach wahr und saug das alles auf, dass das Gleiche, was in einem Raum auch passiert, so aus diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen erlebt wird. Und diese schwerkranken Kinder und Jugendlichen sind natürlich nicht in unserer gerade sich sehr wohl fühlenden und gesunden Situation, wo wir das völlig unbegreiflich finden, sondern die sind in so einer ganz anderen Lebenssituation und körperlichen Situation. Und eine junge Patientin, die ich wahnsinnig lang betreut habe, die dann mit, glaube ich, 23 oder 24 verstorben ist und die immer so am Leben auch gehangen ist mit einer kindlichen onkologischen Diagnose, weil die lang gelebt hat und die viel wollte und viel erreicht hat und immer noch ausziehen und noch mit dem Freund zusammenziehen und noch einmal arbeiten gehen und hat das auch alles immer irgendwie geschafft. Und die dann an einem Tag, wo ich zu ihr ins Zimmer gehe und sie frage, wie es ihr geht, mich begrüßt mit den Worten, heute bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Das war wenige Wochen vor ihrem Sterben. Und der Anlass dazu war, dass sie spontan sehr viel Stuhl hatte, keinen Einlauf gebraucht hat, Bauchschmerzen mehr hatte. Und wo ich mir gedacht habe, das ist nicht unsere Definition, aber in der Situation, in der sie ist, war das notwendig, um einen guten Tag jetzt vor sich zu haben. Ja. Und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, wir können uns immer nur hinspüren, aber wir sind in so anderen Schuhen und in so anderen Situationen, dass es vielleicht auch aus dieser Situation heraus für uns manchmal so schwer ist, das zu akzeptieren. Und für den es betrifft, der ist uns dann schon wirklich oft viele Schritte auch voraus. Ja. Und das anzuerkennen ist dann auch manchmal, glaube ich, aber es wird euch auch so gehen, erfüllt einen dann manchmal mit großer Ehrfurcht, mit großer Demut. Man fragt sich dann schon manchmal auch, werde ich auch in so eine Gelassenheit kommen oder wird das mit mir sein?
Ich denke mir immer sicher nicht, ja. Ich bewundere
und
die Menschen.
Ich auch, weil ich bin, glaube ich, vom Typ her anders. Ja? Und weiß es aber dann nicht. Und ja.
Vielleicht passiert auch was mit einem, habe ich manchmal den Eindruck, dass man vorher nicht wissen kann.
Ja, genau.
Also ich glaube schon jetzt zu wissen, du musst sicher nochmal kommen, weil es ist so schön, mit dir zu sprechen und auch so, finde ich, informativ, lehrreich, gleichzeitig regt es auch sehr stark zum Nachdenken an, also das mit der Suppe vor die Türe stellen, was du gesagt hast. Ich habe auch schon oft blöd geschaut auf der Straße, wenn Kinder vorbeigehen, die halt dann irgendwie so schreien plötzlich und gewisse Bewegungsmuster haben und dann schaut man halt irgendwie hin und dann geht man halt weiter. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Wir würden dir noch gerne einige Fragen aus dem Proustschen Fragebogen stellen. Lea, magst du sagen, was der Proustsche Fragebogen ist?
Das ist ein Gesellschaftsspiel aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Das haben sich da die noblen Gäste sozusagen gegenseitig Fragen gestellt, um sich zu belustigen. Und Marcel Proust, ein französischer Schriftsteller, hat diesen Fragebogen zweimal ausgefüllt als berühmte Persönlichkeit.
Er hat ihn nicht erfunden, aber er heißt
dann haben sie ihn gleich nach ihm benannt. Ja, und wir versuchen immer ein paar Fragen auszuwählen. Die erste vielleicht gleich, wo möchtest du gerne leben?
Also ich lebe wirklich urgern dort, wo ich lebe. Ja, ich bin so dankbar, in Österreich zu leben. Ich bin so dankbar in dem Umfeld, in dem ich lebe. Und ja, also gerade jetzt nach dem Sommerurlaub haben wir wieder gesagt, alles ist so schön und wir, das ist wirklich ein, also glaube ich, aus vielerlei Gründen ein großes Geschenk, hier leben zu dürfen und das achte ich wirklich und hier geboren zu sein, das achte ich wirklich so.
Und wer ist deine liebste Romanheldin
oder Held?
Oder Held, ja. Mo? Also ganz spontan, ja. Also ja,
ich wollte gerade sagen,
also natürlich die Momo, die drängt sich auf und die muss an dieser Stelle noch einmal ein zweites Mal heute genannt sein. Aber weil du sagst Held und mir ist aufgefallen, ich habe ewig nicht mehr an ihn gedacht, aber in meiner Kindheit war für mich der Peter Pan ein unglaublicher Held.
Der nie erwachsen wird eigentlich.
Denn ja, unglaublich. Und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich jetzt nicht an Peter Pan gedacht habe, aber wie du sagst, Held, war der da. Also so sage ich ihn jetzt, ja.
Was ist für dich das vollkommene irdische Glück?
In wirklich in guter Gesellschaft, damit meine ich jetzt so meine guten Freunde, auch meine Familie. Also in guter Gesellschaft, ich kann jetzt in irgendeiner Konstellation sein, in guter Gesellschaft, unbeschwerte Stunden, die aber so gut gefüllt sind. Sei es mit Bewegung in der Natur, sei es mit guten Gesprächen, sei es mit einem guten Essen. Das ist für mich wirklich, das schätze ich so sehr.
Was ist deine Lieblingsblume?
Das Gänseblümchen.
Welche Fehler entschuldigst du am ehesten?
Alle Fehler, die einfach passiert sind und nicht mit Vorsatz und Bösartigkeit gemacht worden sind, sondern die einfach passiert sind. Das kann ich gut entschuldigen.
Und hast du einen Lieblingsnamen? Kinder heißen ja mittlerweile auch schon sehr kreativ, muss man sagen.
Wollte immer eine Tochter haben, die Felicitas heißt. Da hat sich dann mein Mann dagegen gewehrt. Und meine Tochter ist mir bis heute dankbar, dass sie nicht so heißt.
Wie heißt sie?
Sie heißt Marie. habe ich einen Lieblingsnamen? Also jetzt habe ich schon den Namen meiner Tochter erwähnt. Da muss ich den Namen meines Sohnes erwähnen, den ich wirklich wunderschön finde. Der Katlecho ist, das ist ein nicht österreichischer, sondern ist ein südafrikanischer Name. Und der heißt Erfolg, aber nicht im Sinne des monetären Erfolges, sondern einfach so gut im Leben zurechtkommen und gute Entscheidungen zu treffen. Und den finde ich eigentlich wunderschön.
Hast du ein Motto?
Also ein Motto wäre, nütze den Tag. Das habe ich sogar auf meinem WhatsApp-Satto stehen. Das ist aber, weiß gar nicht, ob mir das wirklich so gut immer gelingt, dass ich wirklich jeden Tag so gut nütze, wie man ihn vielleicht nützen sollte. Aber das fällt mir spontan ein. Wäre ein gutes Motto.
Ja, und meine Lieblingsfrage, weil ich es einfach irgendwie toll finde, dass die Frage in dem Fragebogen zwischen ein paar unbeschwerten Fragen Platz hat. Wie möchtest du gerne sterben?
Bewusst, ja, ohne Schmerzen. Aber vor allem, ich glaube, das ist mir das Allerwichtigste, ich möchte ein bisschen eine Zeit haben, mich von den wichtigsten Menschen zu verabschieden. Also dieses ganz plötzlich und im Schlaf, was ja viele auch sagen, ist gar nichts für mich, also wenn ich es mal aussuchen könnte. Ich würde es gern wissen und ich würde gern, ich würde gern mit ein paar Menschen, glaube ich, noch ein, was, ich würde gern was hinterlassen, würde gern was aussprechen, was vielleicht noch nicht ausgesprochen ist und je nachdem, wie alt man ist, auch dann für die Kinder etwas zu hinterlassen, mich gut zu verabschieden. Ich würde mich gern gut verabschieden können.
Ja, und zum Schluss fassen wir meistens noch so die drei wichtigsten Punkte zusammen oder die drei wichtigsten Aspekte. Was fallen dir da ein in Bezug auf Palliativcare oder Kinderpalliativcare?
Also ich glaube, der eine wichtige Aspekt ist, dass Palliativcare bei Kindern nicht bedeutet End-of-Life-Care, sondern dass wir das Leben dieser Kinder und ihrer Geschwister und ihrer Eltern begleiten. Das ist ganz was Wesentliches, eine Lebensbegleitung in Anbetracht einer schweren Erkrankung. Das zweite ist, dass es vielleicht tatsächlich immer noch ein Tabu und ein so Vorbehalte gibt, diesen Familien zu begegnen und dass wir da nicht müde werden wollen und das auch als unsere Aufgabe sehen, darüber zu reden, dass man sich durchaus trauen darf, Fragen zu stellen. Und das dritte, vielleicht, man muss kein trauriger und kein sentimentaler Mensch sein, um gut in der Palliativcare bei Kindern tätig zu sein, sondern man darf fröhlich, man darf lustig sein, man darf das Leben genießen. Das ist auch das, was die Familien sehr schätzen und von uns wollen.
Trifft ja eigentlich auch auf unseren Bereich sehr gut zu. Genau. Können wir unterschreiben so. Ja, dann wollen wir uns ganz herzlich bei dir bedanken.
Danke, dass du da warst.
Ich bedanke mich für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht, ja.
War echt schön. War sicher nicht das letzte Mal, wenn du nochmal zu uns kommst. Ja, danke schön. Danke fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns auf Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.